Bei ihm bekommen alle eine zweite Chance, ob als Ameise oder im Körper Shakespeares. Bestsellerautor David Safir hat sogar Jesus ein zweites Mal auf die Erde geschickt, der sich dann prompt in ein nettes Mädel verliebt. Ein neues Kapitel hat David Safir jetzt auch für die Bundeskanzlerin aufgeschlagen oder besser gesagt für ihre Zeit nach dem Kanzleramt. Schließlich darf man sich nach 16 Jahren Regierungsverantwortung ein wenig Ruhe gönnen. Doch davon kann keine Rede sein. Miss Merkel, Mord in der Uckermark heißt dieser brandaktuelle Roman. Grüß Sie, Herr Safir.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Safir, langweilig soll es Angela Merkel nicht werden, haben Sie sich gedacht, und ihr ein zweites Leben als Hobbydetektivin verpasst. Was macht denn die Kanzlerin so Sherlock Holmes verdächtig?
Sie hat ja so einige Eigenschaften, die ein guter Detektiv hat. Zum einen hat sie natürlich die Eigenschaft zum analytischen Denken. Wir wissen ja alle, sie ist Physikerin, sie probiert die Dinge mit Daten, Fakten und so weiter anzugehen. Und zum anderen gibt es noch ein anderes Phänomen, das ist emotionaler, menschlicher. Sie wird ja gerne unterschätzt. Sie wurde ja jahrzehntelang von ihren Parteikollegen unterschätzt, die ihr die Kanzlerschaft nicht zugetraut haben, die gedacht haben, wir wollen selber Kanzler werden. Naja, einige böse Zungen sagen ja, einen nach den anderen hat sie abgeräumt. Und einige der sehr guten und berühmten Detektive, die werden ja auch ständig unterschätzt. Denken wir an Inspektor Columbo. Und vor allen Dingen denken wir an Miss Marple, mit der sie dann auch noch gemeinsam hat, die Angela Merkel, dass sie in meinem Roman in Rente ist.
Auch wenn es jetzt so ein paar Ähnlichkeiten gibt, ich dachte gerade an den Columbo-Mantel. Frau Merkel wird auch in ihrem Buch immer mit dem berühmten Blazer natürlich bekleidet herumlaufen. Also vieles ist natürlich aber frei erfunden, aber es steckt eben auch Echtes von der Kanzlerin in dieser Geschichte. Was noch? Außer der berühmten Raute.
Ja, die Raute hat sie natürlich auch einmal. Sie hat natürlich ihre ganze politische Erfahrung. Wir alle haben ja über 16 Jahre mit ihr als Kanzlerin gelebt. Wir haben alle ein Bild von ihr, auch aus der Zeit davor. Also seit 20, 25 Jahren haben wir eigentlich alle ein Gefühl, wer Angela Merkel sein könnte. Aber wir wissen so gut wie nichts über ihr Privatleben. Wir wissen, dass sie gerne backt. Das tut sie in meinem Roman. Wir wissen, dank der einen Episode, die sie bei Präsident Putin hatte, wo er einen großen Hund in ihre Nähe gelassen hat, dass sie Angst vor Hunden hat. Deswegen bekommt sie in meinem Roman einen Mops und nennt ihn dann auch Putin, um die Angst vor Hunden zu verlieren. Und sonst wissen wir eigentlich kaum was. Und das war für mich der große Spaß, weil freies Land, freie Fläche. Ich konnte mir alles Mögliche ausdenken, was sie wohl in Rente dann halt tatsächlich macht. Denn also ich gehe davon aus, dass sie sich eine Zeit lang von der Öffentlichkeit zurückzieht. Und das tut sie in dem Roman entsprechend auch.
Weil Sie eben den Mops angesprochen haben. Mops Putin, ja, der ist auch ein eigenwilliger Typ. Der kackt mal gern in die Wohnung oder hüpft auch durch das Bett von Ehepaar Merkel. Glauben Sie nicht, dass der russische Staatspräsident Ihnen diese Namensähnlichkeit übel nehmen könnte?
Oh Gott, also so paranoid bin ich nicht, dass ich jetzt denke, oh, ich sollte mich in keinen Flieger setzen. Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das überhaupt mitkriege.
Wollen wir für Sie hoffen, ja.
Abgesehen davon, es ist ja alles in good spirits. Also das ist ja eine fröhliche, gut gelaunte Krimikomödie. Und er kann ja auch Deutsch, wenn er sie dann lesen würde, dann würde er auch das bemerken, dass das alles gut und süß gemeint ist.
Genau. Und
also nicht ihm gegenüber, das schon, aber im Grundsatz.
Auf jeden Fall bekommt dieser Mops am Ende einen echten Auftritt und er spielt auch eine gute Rolle. Also insofern kann der Herr Putin auch zufrieden sein. Angela Merkel, Sie haben schon gesagt, sie geht mit den Details aus ihrem Privatleben äußerst spärlich um und Sie zeichnen hier eine sehr private Bundeskanzlerin, die ihren treusorgenden Ehemann Puffel nennt und er sie in ganz besonderen Momenten dann auch Puffeline. Die beiden, die sind sehr innig miteinander, die lieben auch schon mal eine Kissenschlacht im Bett und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser Szene dachte ich, da hat wohl der Teufel den David Safir geritten.
Also es ist jetzt kein Roman, wo ich ein bitterböses Szenario zeichne. Also wer meine Romane kennt, weiß, so schreibe ich nicht. Sagen wir es mal so, es wäre doch ganz schön, wenn Angela und ihr Ehemann Joachim dann halt in Rente vielleicht wie ein sich liebendes Rentenehepaar dann halt auch wäre. Also es gibt ja viele Paare, die sich in Rente noch lieben, obwohl sie plötzlich den ganzen Tag miteinander verbringen. Und das wäre ja für die beiden auch der Fall. Das ist das erste Mal seit Jahrtausenden gefühlt, dass sie ja den ganzen Tag Zeit haben miteinander.
Genau, aber da sind schon noch ein paar andere Leute auch mit dabei. Also neben dem Ehemann und Mops Putin ist eben quasi der dritte in der Runde der Bodyguard Mike, ein sehr sanfter Typ. Und auch noch viele Leute aus dem Ort Klein-Freudenstadt, wohin es ja Angela Merkel verschlägt. In der Uckermark ist ja eigentlich auch im richtigen Leben ihre Heimat sozusagen. Und da gibt dann der Schlossherr Freiherr Philipp von Baugenwitz ein Fest und man findet ihn aber anschließend ermordet im Schlossverlies. Das Ganze, Sie haben schon gesagt, ist eine Komödie, aber irgendwie so zwischendurch, da hatte ich doch mal den Eindruck, es ist auch ein bisschen ein ernster Politkrimi. Stimmt dieser Eindruck?
Naja, also in meinen Büchern gibt es ja immer eine weitere Ebene, wer das gerne mitlesen mag, unter all dem Spaß und in dem Fall auch dem Puzzlespaß, den man halt hat, da komme ich gleich nochmal zu, kann man natürlich auch noch einiges mitlesen über Deutschland, über deutsche Geschichte, die auch einen großen Einfluss hat in diesem Mordfall über die Jahrhunderte hinweg, weil, wie Sie ja gesagt haben, ist der Mord findet in einem Schloss statt, mit dem Schloss verbinden sich ganz viele Sachen, es verbindet sich auch eine Geschichte aus DDR-Zeiten damit, aber auch aus den Zeiten des Nationalsozialismus, ich sage jetzt mal Stichwort Hohenzollern, Raubkunst, Wiedergabe. Das kann man alles mitlesen, muss man aber nicht, aber er ist tatsächlich halt da. Und dann kommt als weitere Ebene dazu, dass der Krimi, den ich geschrieben habe, also der funktioniert nach allen Regeln, die Agatha Christie und Dorothy L. Sayers sich damals in The Detection Club aufgestellt haben mit einigen anderen Autoren, wie so eine Art Krimi zu funktionieren hat. Und nach diesen Regeln habe ich den Krimiplot auch geschrieben. Also wir haben die Verdächtigen. Wir haben auch die große Szene am Ende, wo sozusagen der Detektiv, in dem Fall die Detektivin, verkündet, wer der Mörder ist. Wir haben aber auch ganz viele andere Rätsel sozusagen. Hauptregel ist, der Leser wird am Ende hoffentlich überrascht sein, wer die oder der Täter ist. Aber wenn er zurückliest, dann habe ich nicht geschummelt. Also dann steht alles da. Also man hätte es auch selbst rausfinden können. Und das ist auch die wichtigste Regel, die damals Agatha Christie aufgestellt hat. Also von daher, das sind die verschiedenen Ebenen in dem Roman.
Herr Safi, werden Sie denn Frau Merkel ein Widmungsexemplar schicken?
Das ist etwas, was der Verlag ganz gerne möchte. Ich habe hier auch ein Exemplar und habe bisher aber auch nur Liebe Angela geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich ihr schreiben soll. Und dann muss man natürlich auch sagen, also selbst wenn man das jetzt ins Kanzleramt schickt, also mal ganz ehrlich, das wird sie ja nie im Leben erreichen bei der ganzen Post, die sie bekommt.
Naja, es ist ja Ostern, da darf man hoffen, vielleicht kommt es tatsächlich doch an bei ihr direkt.
Mein Eindruck ist, dass sie, glaube ich, was anderes zu tun hat, als meine sein. Romane zu lesen. Also das ist nur so eine Mutmaßung.
Herr Safi, Miss Merkel, Mord in der Uckermark, so heißt dieser neue Roman, gerade erschienen, aber viele Leserinnen und Leser kennen sie eben durch Bestseller wie Mises Karma oder Jesus liebt mich oder plötzlich Shakespeare aufgetaut. Das war der letzte Roman, bei dem sich eine Steinzeitfrau und ein Babymammut auf die Suche nach dem Glück begeben. Aber am Anfang muss man sagen, da stand nicht der Roman am Anfang Ihrer Autorenkarriere, da standen Drehbücher. Was hat denn der Romanautor vom Drehbuchautor gelernt?
Oh ja, der Romanautor hat vom Drehbuchautor halt gelernt, alles Unnötige wegzulassen. Also je weniger und präziser ich schreibe, desto besser kann ich ein Bild im Kopf des Lesers projizieren, dass er sich das selbst in seiner Fantasie bilden kann. Also je weniger ich drumherum schreibe, desto präziser ich schreibe, je weniger Worte ich benutze, desto besser ist es. Also das habe ich hauptsächlich übernommen vom Drehbuchschreiben.
Und man muss dazu sagen, Sie waren da auch sehr, sehr erfolgreich. Nehmen wir zum Beispiel die ARD-Vorabendserie Berlin, Berlin. Die lief ab 2002 und dafür gab es den Grimme-Preis und auch einen Emmy. Warum haben Sie dann sozusagen dann doch die Gattung gewechselt oder das Genre gewechselt?
Ich wollte immer Romane schreiben, seitdem ich 17 bin. Und dann, Sie haben es ja eben erwähnt, war Berlin, Berlin, die Serie, die ich da geschrieben habe, so unfassbar erfolgreich, dass es dann in der Süddeutschen Zeitung ein Porträt über mich gab. Und daraufhin, ich glaube, da war ich 38, 39, rief dann ein Verlag bei mir an und hat dann so gefragt, ja, sagen Sie mal, können Sie sich eigentlich auch vorstellen, Romane zu schreiben? Und dann habe ich geantwortet, prima, dass Sie anrufen, das will ich schon, seitdem ich 17 bin. Und dann habe ich dieses Karma angefangen zu schreiben und hatte das große Glück, dass dieser Roman so erfolgreich war, dass ich weitere schreiben konnte.
Wenn man sich Ihre Romane anschaut, dann fällt einer aber total aus dem Rahmen. 28 Tage, er beschreibt den jüdischen Aufstand im Warschauer Ghetto gegen die deutschen Besatzer. Dieses Buch, habe ich gelesen, wollten Sie immer schon schreiben, weil es auch mit Ihrer Familie zu tun hat. Worin besteht dieser Zusammenhang?
Also es hat teilweise mit der Familie zu tun. Also mein Vater ist Jahrgang 1915, er ist 1938 aus Wien geflohen. Seine Eltern sind im Holocaust umgekommen, also meine Großeltern in dem Fall. die Traumata, die sich dann halt durch die Generation ziehen, das hat ja alles Einflüsse dann halt auch auf einen selber. Von daher interessiere ich mich sehr, sehr, sehr für diese Themen und habe, da darf ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil der Film Auf Halde liegt nochmal ein Drehbuch geschrieben für einen fertiggestellten internationalen Arthouse-Film, der aber seit einem Jahr nicht in die Kinos kommt, wegen Corona. Also es ist ein Thema, was mich nicht loslässt. Also ich habe ein verwandtes Thema da halt beackert und werde auch also nächstes Jahr mit einem weiteren Roman in der Richtung anfangen, weil das ist etwas, was mich als Person dann halt nicht loslässt.
Das Thema geht Sie an und hat auch Einfluss auf Sie selbst, haben Sie eben gesagt, auf Ihr Leben, das kann man nachvollziehen. Aber als jüdischen Autor habe ich Sie eigentlich bislang gar nicht wahrgenommen. Hat das einen bestimmten Grund?
Naja, das eine ist natürlich, ich bin nicht religiös-jüdisch. Ich bin nach dem Tod meines Vaters aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, weil ich zu der Religion keinen Bezug habe. Als jüdischer Autor wollte ich mich nicht branden, wie man so schön neudeutsch sagt, weil mein Humor ist meiner, der ist sicherlich beeinflusst von meinem Vater, der einen wienerisch-jüdischen Humor halt hatte. Also das ist sozusagen der Humor, der mich eigentlich sehr beeinflusst hat. Dazu muss man auch sagen, dass so gut wie alle Bücher lustigerweise, die ich gemacht habe in Österreich, in Relation gesehen sogar noch besser liefen als in Deutschland. Aber ich fand das dann auch albern, das sozusagen als Selling Point zu machen. Also ich bin nicht derjenige, der denkt, aha, ja, das ist jetzt hier aber jüdischer Humor, den ich halt mache und damit verkaufe ich das. Bei 28 Tage lang war das natürlich was anderes, weil es tatsächlich mit meiner Geschichte zu tun hat. Da ist sozusagen das in der Sache näher. Aber ich kann Ihnen natürlich auch sagen, also ich habe mal eine Anfrage aus Frankreich bekommen, von meinem französischen Verlag, der beim ersten Buch mich verschwurbelt gefragt hat, ob ich jüdischer Herkunft bin, und da habe ich gesagt, ja. Und dann wollten sie es gerne als jüdischen Humor verkaufen, weil sie sagen, deutscher Humor verkauft sich nicht im Ausland. Meine Erfahrung war aber anders.
Werden Sie, Herr Safi, noch einmal die Geschichte Ihrer Eltern, Ihres Vaters, Ihrer Mutter, die ja als Kind auch den Bombenhagel über Berlin miterlebt hat, die nochmal aufschreiben, zu einer Geschichte machen?
Das ist der Plan. Ich muss mal gucken, ob es mir gelingt. Also das umspannt ja über 100 Jahre. Das ist tatsächlich ein Projekt, mit dem ich mich beschäftige. Da muss ich mich mal dran setzen, gucken, ob ich die richtige Tonalität dann halt finde und auch den richtigen Bogen. Aber ich kann nicht garantieren, ob es das Buch dann nachher auch gibt, weil das hängt von diesen Kriterien ab.
Das ist eben die schwierige große Kunst, diese Gratwanderung. Unsere Gäste haben ja mal einen Musikwunsch frei. Sie haben sich Hole of the Moon von den Waterboys ausgesucht. Warum gerade diesen Titel?
Ja, weil er was mit Schreiben zu tun hat. Also die Legende, der Texter und Musiker, dieses Lied C.S. Lewis, den Autor von den Narnia-Büchern, gewidmet nach dem Motto. Und da geht es darum, wie er selbst im Vergleich zu C.S. Lewis unzulänglich ist als Autor, weil der so eine große Fantasie halt hat. Und so geht es mir auch. Und dann denke ich manchmal bei diesem Lied halt daran, dass, ja, es gibt einfach nochmal Leute, die ganz, ganz anders sind, ein viel größere Fantasie haben als 99,99999% aller anderen Menschen und auch als 99,999% der Autoren. Und wenn man den Text sich jetzt mal ein bisschen anhört, dann kann man das da halt mit raushören.
Ich würde sagen, jemand, der sich ausdenkt, dass eine Fernsehjournalistin von einem Waschbecken erschlagen wird, das aus einer russischen Raumstation gefallen ist und die dann als Ameise wiedergeboren wird, ich glaube, der hat auch ein bisschen Fantasie.
Ja, aber dann gibt es welche, die haben noch sehr viel mehr.
David Xavier, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Miss Merkel, Mord in der Uckermark, wird sicher spannend sein. Vielleicht wird es ja sogar mal verfilmt.
Ja, optioniert ist es jedenfalls. Aber wie immer im Filmbusiness weiß man nicht, ob es dann nachher auch einen Film gibt.
Wir warten drauf. Nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.